Hallo, mein Name ist Marion Horn. Ich bin die Chefredakteurin von Bild und ich bin heute zu Gast bei Lisa Paus, unserer Bundesministerin für Frauen, Familie, Senioren und
Jugend.
Ich persönlich finde dieses Wort Ungetüm ein bisschen garstig. Aber erstmal vielen Dank, dass wir heute hier Zeit für dieses Gespräch haben. Wir wollen sprechen über Gewalt gegen Frauen, insbesondere über sexuelle Gewalt gegen Frauen. Unser Aufhänger für dieses Gespräch ist der neue Schirach-Film, der im ZDF lief jetzt. Sie sagt, er sagt. Haben Sie den Film gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen.
Was hat Sie am meisten beeindruckt, Frau Paus?
Das war natürlich sehr intim in dem Gerichtssaal. Ich fand es auch sehr realistisch und authentisch. Und natürlich hat mich vor allen Dingen gefesselt, dass es da um eine Verhandlung ging, die nicht dem typischen Stereotyp sozusagen von, dass es eine Vergewaltigung entspricht und trotzdem klar dargestellt hat, dass es um Vergewaltigung ging.
Das fand ich persönlich eben auch so beeindruckend, weil eigentlich wir ja alle ein falsches Bild haben. Wir stellen uns ja immer vor, dass Vergewaltigung irgendwo stattfindet mit einem Unbekannten. So erziehen wir unsere Töchter, ne, aufpassen, sich selber irgendwie schützen. Und das wurde ja hier ziemlich überzeichnet. Hatten Sie während des Schauens auch so Momente von, na, das wird doch nie im Leben verurteilt werden, da das vermeintliche Opfer ja sehr ausgiebig beschreibt, wie lange auch selbst der eigentliche Verkehr noch freiwillig stattgefunden hat?
Das war jetzt gar nicht mein Thema, sondern mein Thema war tatsächlich, wie glaubwürdig ist das? Weil die Überschrift war ja, sie sagt nein und er sagt ja. Und deswegen war ja die ganze Zeit über klar, es geht darum, wer ist jetzt glaubwürdiger? Ist die Geschichte stimmig? Kann ich da mitgehen oder kann ich da nicht mitgehen? Und deswegen, das ist das, was mich gefesselt hat. Und das war eben so beeindruckend, wie die Frau eben das geschildert hat. Das war sehr offen und trotzdem eben doch sehr drastisch. Und deswegen fand ich es eben sehr glaubwürdig.
Ich hatte auch den Moment, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut. Die wird ja als sehr selbstbewusst dargestellt, also auch eine Frau mit einer Karriere, mit einer Außenwirkung.
Eine Journalistin.
Journalistin, genau. Also ja, im Kern in der Flughöhe von Ihnen und mir. Ich hatte den Moment gedacht, ich glaube, ich hätte den Mut nicht gehabt in der Situation. Haben Sie darüber nachgedacht?
Genau, und das macht es eben noch zusätzlich glaubwürdig. Das hat sie noch besonders glaubwürdig gemacht, weil das kennen wir alle, wir wissen, Vergewaltigung findet statt. Insgesamt geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen findet überall statt. Lange haben wir eben gedacht, wir bringen unseren Töchtern bei, ne? Pass außen, pass draußen auf. Und auch ansonsten ist so ein bisschen das Bild, das ist eher so ein Randthema, ja, vielleicht auch eher ein Unterschichtenthema, aber die Wahrheit ist eine andere. Sexuelle Gewalt findet durch alle Schichten statt, durch alle Milieus. Und auch das fand ich an diesem Film so beeindruckend, eben, dass es diese Frau war mit ihrem Leben. Und sie ist eben ein hohes Risiko eingegangen. Sie ist ja massiv deswegen auch angegriffen worden. Also sie wusste, als sie die Anzeige gemacht hat, schon
eine Menge
in gewisser Weise,
würde, ja.
Was da auf sie zukommt. Und trotzdem hat sie dann ja nochmal geschildert, was tatsächlich alles passiert ist und wie viel Hass passiert ist und dass de facto auch ihre Karriere damit beendet war.
Würden Sie Ihre besten Freundin empfehlen, Anzeige zu erstatten in so einer Situation?
Auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja. Aber trotzdem, also es ist natürlich für Frauen sozusagen insgesamt wichtig, dass da mehr angezeigt wird. Wir wissen ja, dass von dem, was wir in der Kriminalstatistik sehen, dass es nur sozusagen quasi die Spitze des Eisberges ist. Alle Experten gehen davon aus, dass mindestens 85% der Fälle nicht angezeigt werden, obwohl sie stattfinden. Und das ist natürlich nicht gut. Und deswegen ist es wichtig, dass angezeigt wird. Aber trotzdem, natürlich auch ich würde bei meiner Freundin nochmal genau abwägen, was bedeutet das für dich? Ist das wichtig? Bei der Frau war es aber nochmal deutlich, für sie war es wichtig, es zu tun, weil nur so konnte sie wieder auch einen Neuanfang sozusagen wagen. Deswegen ist sie das Risiko insgesamt eingegangen. Und das ist natürlich für jede Person auch unterschiedlich. Das muss man natürlich psychologisch einfach abwägen.
Ja, ich habe mich nur dabei ertappt, dass ich gedacht habe, ich glaube, ich würde es nicht anzeigen. Ich hätte also die Stärke, die die Schauspielerin in dieser Rolle, also was sie dort alles erträgt, ich glaube nicht, dass ich das abgestempelt sein im weitesten Sinne ertragen könnte. Das fand ich sehr glaubwürdig dargestellt.
Und auch genau, deswegen ist es eben wichtig, entsprechend zu beraten. Aber es kann natürlich eigentlich nicht sein, ja, dass wir beide jetzt uns darüber unterhalten müssen, weil wir so eine Einschätzung haben, sozusagen, welche Konsequenzen das hat. Und deswegen vielleicht dazu raten, es dann vielleicht doch nicht zu tun. Das kann nicht sein. Und deswegen gibt es ja die intensive Debatte darüber, dass in Deutschland ja das Sexualstrafrecht reformiert worden ist, 2016. Wir sind jetzt über die letzten Jahrzehnte schon ein paar Schritte nach vorne gekommen. Aber deswegen ist ja die Debatte so wichtig darum, ob wir das jetzt schon richtig gefasst haben mit Nein heißt Nein. Und
es Was muss, glauben Sie?
Es muss nicht mehr Gewalt sozusagen nachgewiesen werden, sondern dass es wichtig ist, dass es beim Geschlechtsverkehr immer darum geht, es muss einvernehmlich sein. Und deswegen ist eigentlich die richtige Antwort Ja heißt Ja.
Aber es muss nachgewiesen sein. Also jetzt spreche ich ein bisschen gegen meine Interessen. Tatsächlich, wir leben ja in einem Rechtsstaat, in dem, wenn ich es richtig verstanden habe, man nachweisen muss, dass die Tat stattgefunden hat. Und da wir eben in diesem meistens in dem privaten Bereich zu Hause sind und es eben nicht immer tatsächlich mit Gewalt nachweisbar ist.
Es auch nicht. Für das Delikt ist es nicht relevant.
Das habe ich auch gelernt jetzt.
Genau.
Was ich mich nur frage, tatsächlich insbesondere nach dem Plädoyer des Nebenklägers, also des Verteidigers in diesem fiktiven Fall, dass im Zweifel für den Angeklagten nicht heißt, wenn ich nicht beweisen kann, nur weil ich es nicht beweisen kann, muss der vermeintliche Täter nicht nach Hause gehen. So wird es da dargestellt. Habe ich mich jetzt wiederum gefragt, wenn das so ist, dann kommen wir ja in einen Bereich, wo es um, glaube ich, dem vermeintlichen Opfer geht und nicht mehr um den Bereich, kann ich es belegen. Und da bekam ich dann wiederum irgendwie so Bauchweh, weil ich gedacht habe, das ist ja, kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also wenn das Ja oder das Nein, das man ja nicht belegen kann, der Indikator ist für Verurteilung oder nicht, kommen wir ja auch irgendwie in so einen komisch schwammigen Bereich. Nee. Also, ich habe mich ein bisschen blöd ausgedrückt, merke ich gerade. Aber dieses, wenn man das nicht beweisen kann, wenn es nur geht um, ich sage, ich war nicht einverstanden, ich wollte diesen Sex nicht, dann hängt es davon, ob der Richter mir glaubt oder nicht. Dann geht es nicht mehr um, kann ich es belegen oder nicht. Und da kriege ich so im Sinne von anderen Delikten, warum?
Das macht ja die Schwierigkeit des Deliktes aus, dass eben, wenn jetzt es nicht öffentlich stattgefunden hat, sondern wenn es eben im Privaten stattgefunden hat, wie es in den allermeisten Fällen tatsächlich ja der Fall ist, dann gibt es eben das Problem, dass klassischerweise dann ja auch gesagt wird, ne, da steht irgendwie Aussage gegen Aussage, was soll man machen? Ja. So. Und trotzdem ist es eben eine Straftat und trotzdem ist es eben nicht richtig. Und deswegen finde ich es richtig, dass der Gesetzgeber gesagt hat, wir können das nicht einfach so passieren lassen, sondern auch das sozusagen muss verhandelbar sein. Und deswegen kommt es dann in dem Gerichtsprozess darauf an, was ist glaubwürdig. So, natürlich anhand von Indizien, anhand von Erzählungen und so weiter. Und deswegen ist das natürlich für einen Richter auch sehr, sehr schwer.
Ja, absolut.
Aber das ist das, worum es geht. Und bei dieser Frage, ist es eher Nein heißt Nein oder Ja heißt Ja, da würde man eigentlich sagen, von den Sachverhalten sozusagen, kann das ja eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied sein. Aber es geht schon darum, dass wir eben klären, Sex darf nur einvernehmlich stattfinden. Das ist das, worum es geht.
Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es helfen würde, wenn wir gesellschaftlich darüber Konsens hätten und das gar nicht so sehr eine juristische Frage ist, aber das ist vielleicht meine Privatmeinung.
Nein, das ist ja sowieso so. Also wir haben ja das Recht, was zu unserer Gesellschaft passt. Das ist ja auch in Europa durchaus unterschiedlich. In Deutschland
aber
gilt
sagen Sie
Nein
Europa?
Heißt Nein, in,
ja.
in Spanien, in
Schweden. Wo ist eine Frau
am
sichersten in Europa vor sexueller Gewalt aktuell? Wie würden Sie das sehen?
Also was jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, da würde ich schon sagen, Spanien ist in den letzten Jahren erheblich vorangegangen, was ja eigentlich erstaunlich ist, weil ne, wir haben ja sicherlich auch noch so Bilder
im Kopf. Wir haben eine andere Vorstellung.
Ja, irgendwie der spanische Machismus und so weiter.
Ja.
So, und da hat sich tatsächlich richtig was bewegt. Und auch in Schweden ist das der Fall. Und Schweden hat es eben vor einigen Jahren Strafrecht nochmal verändert und ist tatsächlich auf Ja heißt Ja gegangen. Und da haben sie gemerkt, dass bei den Fällen und auch bei den Verurteilen sich relevant etwas verändert hat, dass sie da dann auch andere Cases hatten und aufgrund dessen auch anders geurteilt worden ist. Und es sind jetzt tatsächlich 75% mehr Verurteilungen passiert in Schweden als vorher. So, das wird jetzt nochmal untersucht und so weiter. Aber das ist tatsächlich schon erstaunlich. Und auf der anderen Seite wissen wir eben, dass in Deutschland 85% nicht angezeigt werden, weil eben die Frauen die Sorge haben, am Ende geht's aus wie das Hornberger Schießen. Ja, also ich bekomme nicht recht und gleichzeitig habe ich eben
Bin ich auch so diffamiert worden.
Und so weiter und habe zusätzlich noch den Opferstempel und weiß sozusagen, das macht mir, also
das macht mir ein sehr schweres Leben. Also die These ist, durch mehr Verurteilung ein anderes gesellschaftliches Bild, damit es auch weniger oft passiert. Ist das ungefähr der?
Nein, mein Punkt war, dass eben durch gesellschaftliche Veränderungen wir eben auch ein anderes Recht haben. Sie wissen, in Deutschland hat es ja noch sehr lange gedauert.
Oh bis in die 90er Jahre, was Sie sagen wollen. Ja.
Bis in die 90er Jahre. Dass eben
das muss Herr Merz ertragen, jedes Mal.
Ja,
er war dagegen.
Weil es einfach so ist. Ja, so.
Also er war dagegen, das muss man vielleicht noch einmal sagen.
Genau, in den 90er Jahren ist im Deutschen Bundestag abgestimmt worden, dass Vergewaltigung in der Ehe eine Vergewaltigung ist. Und das hat eben bis in die 90er Jahre gedauert. Und trotzdem war es eben so, dass bei der Abstimmung nicht alle dafür waren, sondern ein Friedrich Merz beispielsweise damals auch noch dagegen war.
Wenn man sich das anschaut, auch die verächtlichen Gesichter, das ist doch nicht euer Ernst.
Genau.
Ich würde darüber tatsächlich gern kommen zu diesem Finden, dass die Frau verfügbar sein muss. Das ist es ja ein Stück weit. Auch rund um andere Arten Besitzes. Von Gewalt. Auch im schlimmsten Fall bis zum Femizid. Ich frage mich manchmal, A, warum steigen die Zahlen aber in Summe, wenn wir doch emanzipierter und gleichberechtigter sind? Ich bin da durchaus bei Ihnen, dass Gleichberechtigung eigentlich so eine Eintrittskarte wäre für das passiert weniger, aber es werden die Zahlen steigen. Und was ich mich auch frage, diese Männer, die irgendwie, also diese Männer, nicht alle, diese Männer, die irgendwie denken, dass die Frau ihr Besitz sei, auch weil sie gestern mit ihnen geschlafen hat, dass heute in Ordnung sein muss, die werden ja von Eltern erzogen. Was machen Eltern, ich will gar nicht bei Müttern sein, was machen Eltern denn falsch, dass sich das nicht ändert? Die Zahlen müssten ja eigentlich fallen. Wir sind eine gleichberechtigtere Gesellschaft. Wir sind so viel freier. Wir stellen vieles in Frage, was Rollen angeht. Wir stellen sogar in Frage, ob eine Frau ist und ab wann sie das ist. Also wir diskutieren sehr viel. Warum, was läuft da schief, dass die Zahlen nicht fallen? Was machen wir falsch mit kleinen Jungs, wenn sie aufwachsen?
Das ist jetzt eine große Frage. Aber das ist schon so, dass nach wie vor natürlich massive Geschlechterstereotypen existieren. Dass ich glaube, für Mädchen sich tatsächlich sehr viel zum Positiven verändert hat, dass sie mehr Freiheiten haben, mehr machen können. Und das aber jetzt nicht in der gleichen Art und Weise sozusagen das Persönlichkeits-, also das Entwicklung sozusagen von Jungs in der gleichen Art und Weise sich so derart verbreitert hat. Also es ist immer noch so, dass ein Junge eher das Thema hat, ein Junge weint nicht, ja, so, das ist immer noch ein gewisses Stereotyp, was sozusagen existiert, während bei Mädchen das inzwischen deutlich anders aussieht. Und deswegen fängt es sicherlich auch schon durchaus früh an. Auch ein bisschen die Rollenfrage zwischen Jungen und Mädchen. Ansonsten geht es natürlich nach wie vor um das Thema Sexualerziehung. Was ist okay, was ist nicht okay? Und deswegen finde ich übrigens auch jetzt die EU-Gewaltschutzrichtlinie, die jetzt kommt, die doch ein relevanter Fortschritt ist, weil die auch nochmal das eben als Kern hat, dass es eben beim Sex um Einvernehmlichkeit geht, ja, dass eben das beide gemeinsam wollen müssen. Und diese Thematiken, also sexuelle Aufklärung und so, ist ja auch immer ein heikles Thema sozusagen in der Erziehung, in der Entwicklung. Aber das sind, glaube ich, alles Themen, die sich entwickelt haben, aber wo definitiv noch Luft nach oben ist. Und bei den Fragen der Zahlen, da hatte ich ja eben schon angesprochen, wir gehen davon aus, dass 85% nicht anzeigen. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr hohes Dunkelfeld. Und deswegen ist es jetzt gerade so spannend, inwieweit die jetzt gestiegenen Zahlen tatsächlich ein Ausdruck von mehr Gewalt sind oder ob die gestiegenen angezeigten Zahlen nicht auch ein Ausdruck von mehr Emanzipation sind, von einem anderen Umdenken, weil es eben doch mehr angezeigt wird. Das ist spannend und deswegen machen wir dazu auch gerade eine Dunkelfeldstudie, die jetzt schon sehr, sehr weit ist. Das machen wir mit einem kriminalistischen Institut zusammen. Und um genau dem nachzugehen, warum wird nicht angezeigt? Also erstmal sozusagen, was gibt es noch für Fälle? Und dann eben auch zu eruieren, warum wird nicht angezeigt oder wird jetzt mehr angezeigt? Genau darum soll es in der Dunkelfeldstudie gehen, um erstens ein besseres Bild zu bekommen, aber zweitens eben auch, um zu sehen, ob wir gerechtlich, für richtig.
Geht es da um Fälle innerhalb von Beziehungen?
Ja, insgesamt.
Oder insgesamt.
Insgesamt.
Okay. Weil dazu hätte ich tatsächlich auch eine Frage. Ich habe, wir wissen ja alle, dass es zu wenig Frauenhäuser gibt in Deutschland. Und der Bogen ist ja wohl relativ hoch, wie viele wir haben und wie viele wir bräuchten. Also der Abstand ist sehr hoch. Wir haben
400 in ganz Deutschland.
Das ist augenscheinlich kein Zeichen, dass es sehr sicher ist, aber gut. Wie viel brauchen wir?
Also wir brauchen mehr.
Ja.
Deutschland hat ein Abkommen mit unterschrieben, die sogenannte Istanbul-Konvention. Und danach sind wir eben verpflichtet, den Schutz vor Gewalt von Frauen sicherzustellen. Das ist nicht nur eine Frage von, wie viele Frauenhäuser haben wir, sondern natürlich auch von den rechtlichen Rahmenbedingungen und auch von Prävention. Aber natürlich sind Frauenhäuser da auch wichtig. Die Istanbul-Konvention sagt schon, also das Doppelte sollte es eigentlich schon werden.
Ja, was ich nicht verstehe, ist, warum wir eigentlich Frauenhäuser brauchen. Wäre es nicht viel einfacher, den gewalttätigen Mann aus dem Zuhause rauszupacken? Warum muss die Frau fliehen?
Da haben Sie völlig recht. Das ist übrigens auch
theoretisch ist das
nicht
so.
Nicht theoretisch, ne? Also es ist Recht, ist das Gesetz.
Wir brauchen
in
Männerhäuser, oder?
Ja,
aber im Ernst. Also wenn es eigentlich so ist, oder bin ich falsch informiert, dass eigentlich wer schlägt, geht, soll raus aus der Wohnung?
Es gibt das Wegweisungsrecht,
ja.
Genau.
Warum muss die Frauensicherheit gebracht werden? Warum kommt nicht der gewalttätige Mann raus? Also warum geht die Frau mit Kindern auf die Flucht? Also mir erscheint das vollständig paradox.
Also erstmal ist es eine gewalttätige Situation, aus der eben die Frauen, die Opfer, raus müssen. So. Und dann ist eben schon der Punkt, wie gut funktioniert Wegweisung in Deutschland? So, weil daran hängt dann ja auch das ganze Thema Schutz und Kontrolle, ne, dass eben er tatsächlich weg ist. Dann müsste ja de facto eigentlich 24 Stunden die Polizei vor der Tür stehen. So. Das wird, soweit ich weiß, jetzt nicht überall so gewährleistet, sondern das ist dann immer eine Frage sozusagen der Einschätzung, der Gefahr und so.
Hier steht die Polizei nur vor den 400 Frauenhäusern. Ja.
Und die 400 Frauenhäuser, die meisten von denen sind ja tatsächlich eine anonyme Adresse. Also im Normalfall ist es eben so, dass schon allein dadurch die Sicherheit besteht, dass es eben Häuser, dass eben die Täter nicht wissen, wo die Frauen und wo die Familien sind. So. Und das ist natürlich erstmal die einfachere Variante, das zu tun. Und das andere ist eben so, dass die Praxis gezeigt hat, dass eben leider die Sicherheit der Frauen dann so nicht gewährleistet ist. Und deswegen haben dann eben Frauenbewegungen angefangen, dafür zu sorgen, dass es Frauenhäuser gibt, wo dann eben Frauen hingehen können. Und das ist auch immer, glaube ich, noch eine gute praktikable Variante, auch um da irgendwie rauszukommen. Aber ja, richtig ist, eigentlich gibt es auch das Recht auf Wegweisung. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, daran auch weiterzuarbeiten. Auch
genutzt?
Da werde ich...
Wissen Sie das? Wird das oft genutzt eigentlich? Oder wird das auch gar nicht erst angefordert, weil man weiß, man hat gar nicht genug Polizei dafür?
Ich weiß es nicht, deswegen habe ich jetzt tatsächlich darum gebeten, die Informationen zu bekommen. Das ist eine Zuständigkeit natürlich der Länder und ich bin gerade dabei, genau das nochmal zu eruieren, wie denn eigentlich die Praxis in unterschiedlichen Bundesländern dazu ist, weil es eigentlich nicht geht und
eigentlich
die Frauen das Recht haben.
Wäre das nicht die bessere Lösung? Da könnten Sie gleich therapiert werden.
Das ist eine berechtigte Diskussion, die auch läuft.
Echt?
Ja, also ich habe das auch beispielsweise im Land Berlin wahrgenommen. Auch deswegen, weil es übrigens auch sehr oft der Fall ist, dass geschlagen wird, Täter gehen raus und dann haben sie keine Wohnung. Und dann kommen sie zurück und es ist sehr oft so, dass erst beim 5., 6., 7. Mal tatsächlich dann auch der volle Entschluss dann gefasst wird von der Frau, dass es eben nicht weitergeht. Aber es ist leider so, dass es eben oft nicht beim ersten Mal, sondern erst beim 2., 3., 4. oder 5. Mal.
Wir sind so gut im Verzeihen.
Ja, genau. Die Konsequenzen gezogen werden und deswegen ist Täterarbeit wichtig. Und deswegen ist auch das Thema Unterbringung von Tätern wichtig. Aber natürlich ist dabei nochmal entscheidend, dass wir uns erstmal um die Opfer kümmern und aus der Opferperspektive das machen. Und nicht
zu den Opfern habe ich eine Frage. Es gibt ja auch dieses Gewalt gegen Frauen Hilfstelefon.
116016.
Super, das sollten wir unbedingt sagen. Ich habe mich nur auch dabei gefragt, warum ruft man dann dieses Telefon an, also diese Nummer an und ruft nicht die Polizei an, wenn man in der Situation ist, dass man Gewalt erlebt? Also ist unser Vertrauen in, dass Polizei hilft, wenn dir als Frau in Beziehung irgendwie Gewalt angetan wird, so gering, dass wir so viele Substitute brauchen? Also Frauenhaus, Gewalttelefon, ich finde das fast schräg.
Nee, aber das ist so und auch aus Erfahrung. Es ist besser geworden. Die Polizei ist auch in den letzten Jahrzehnten da besser geworden, ist auch geschult worden. Es gibt auch gute inzwischen Zusammenarbeiten mit Beratungsstellen genau dazu. Aber es geht ja schon erstmal damit los, dass eine Frau in die Polizeistation kommt, der Anteil Männer höher ist als der von Frauen. Und dass wir in Deutschland jetzt das Recht haben, nein heißt nein, das haben wir erst seit 2016. So, vorher ging es ja darum, muss auf jeden Fall um Gewalt gehen und muss nachgewiesen werden und so. Und trotzdem ist es eben so, dass dann am Ende beim Gerichtsprozess ne, die Beweislage nochmal wieder schwierig ist. So, und deswegen ist es wichtig, beim Hilfetelefon anzurufen, erstmal um auch sozusagen jemanden zu haben, mit dem man darüber sprechen kann. Und dann auch ist es ja wichtig, dass man eben dann gegebenenfalls eben ins Krankenhaus geht, ne, um das entsprechend dann auch schriftlich zu haben. Und ja, und dann gegebenenfalls auch unterstützt zur Polizei zu gehen. Wie gesagt, es ist besser geworden, aber trotzdem würde auch ich nicht sagen, dass bei jeder Polizeistelle heute. Ne,
es ist ja auf dem Land, glaube ich, auch tatsächlich, oder es ist jedenfalls nicht gleichmäßig gut ausgebildet. Also eine Erfahrung, die wir in der Berichterstattung machen, ist eigentlich bei jedem Femizid ist die Vorgeschichte da, dass es die Nachbarn gehört haben, dass die Polizei. Frau x-mal versucht hat, sich Hilfe zu holen. Und das finde ich persönlich so wirklich unfassbar frustrierend, dass selbst bei den mutigen Frauen, die sich Hilfe holen, das ist kein Happy End, nicht zwingend ein Happy End. Also ich will das nicht zu dramatisch zeichnen jetzt, aber Sie kennen die Zahlen besser als ich. Ich glaube, alle 3 Tage wird eine Frau durch einen Partner getötet. Das ist ein, weiß nicht, unhaltbarer Zustand. Deswegen all das, was Sie ansprechen, gut. Wenn im Himmel Jahrmarkt wäre und sagen, also was könnte ich jetzt wirklich tun, um das zu beenden, diese unerträgliche Situation. Wo würden Sie angreifen wollen? Also wenn es nicht ginge um, ich muss das Geld irgendwo besorgen und so weiter. Also mal kurz zurücklehnen. Was denken Sie, was am hilfreichsten wäre, diese Situation wirklich zu verändern?
Ja, am besten ist natürlich, es passiert gar nicht und deswegen ist Prävention das Entscheidende und deswegen geht es wirklich darum, auch früh anzufangen, was das Geschlechterstereotypen angeht, was eben das Wegkommen davon, dass eine Frau in irgendeiner Weise Besitz sein könnte. Ja,
das haben Sie konkret eine Idee, wie das geht? Also Sie haben ja auch einen Sohn. Wie erklärt? Also wenn ich das vielleicht anders, ich habe 2 Töchter, ich habe 2 Enkelkinder. 1 davon ist ein Junge und ich stelle fest, Jungs sind anders als Mädchen. Ich kann das bestätigen, was Sie gerade gesagt haben, wenn der hinfällt, heult er halt nicht, sondern ist schon in Ordnung. Und ich verstehe nicht, warum. Also Sie sich vielleicht denken können, habe ich ihm nicht erzählt, er darf nicht weinen, seine Mutter hat ihm das auch nicht erzählt. Also irgendwie sind Jungs und Mädchen anders, Männer und Frauen augenscheinlich auch, was nichts besser oder schlechter heißt. Aber was,
ja, aber
was
das,
ist das wirklich?
Ja, aber ist das Wein? Gesagt haben, das ist nicht allein das Wein. Das ist schon diese Frage von Machtverhältnissen. So. Das
da gibt es ja übrigens auch Studien, dass das alles immer schlimmer wird, weil wir uns emanzipieren und dass Männer damit nicht umgehen könnten. Kennen Sie das? Das finde ich persönlich schockierend.
Es geht darum, dass Männer damit umgehen können.
Ja.
So, und deswegen geht es darum, dass tatsächlich auch Männer die Chance haben zu einem erweiterten Persönlichkeitsbild. So.
Das ist ein interessanter Satz. Sagen Sie, was heißt das? Männer die Chance haben zu einem erweiterten Persönlichkeitsbild?
Wenn Männer schlagen, wenn sie Täter sind, dann ist das durch nichts zu rechtfertigen. So. Aber trotzdem ist es so, wenn ich mir dann die verschiedenen Fälle dann auch mal anschaue, dann sehe ich schon, das ist ja jetzt kein Ausdruck von Stärke. Ja? Wenn ein Mann prügelt, dann fühlt er sich vielleicht in dem Moment stark, aber es ist ja kein Ausdruck von Stärke. So. Sondern es ist ja eigentlich ein Ausdruck von Ohnmacht, die dann überkompensiert wird durch ich hau mal drauf. So. Und ne, mir geht's schlecht, aber der geht's dann noch schlechter. So,
ja.
Das ist ja schon eher sozusagen die in der Mehrheit der Fälle so. Und das nehme ich doch jetzt erstmal ernst. So. Und es ist doch nicht gut, ja, für Männer, wenn sie sich ohnmächtig fühlen. So. Und das hängt ja vielleicht damit zusammen, dass sie eben nicht so erzogen sind, dass sie, wenn sie Hilfe brauchen, sich auch Hilfe holen. Das fängt ja schon damit an, dass Männer nach wie vor viel weniger gerne zum Arzt gehen als Frauen. Ja. Weil sie was dumm ist, ja, was idiotisch ist, so und daran sozusagen zu arbeiten, dass es eben, was wir uns auch gelernt haben, dass es eben gut ist, dass es ein Ausdruck von Stärke ist und in der Lage ist, zu erkennen, hier ist ein Problem, ich brauche Hilfe, ich hole mir Hilfe, um eben das zu überwinden. Jeder gute Manager macht das, ja, so, auch Männer machen das, so, trotzdem ist es aber erstmal so, dass Schwäche nicht zugelassen wird und der Umgang mit Schwäche. Und das zu bewältigen, daraus stark zu werden, das ist etwas, was eigentlich absolut männlich ist.
Für Sie so der
Dreh-
und Angelpunkt dazu.
Ja, genau, ja. Was eigentlich absolut männlich ist, aber was eben im Alltag und in der Erziehung nicht so vorkommt. Und ich glaube, das wäre wirklich wichtig, weil dann kommen wir eben dahin, ja, dass man es eben nicht nötig hat, andere Leute zu verprügeln. Und ich glaube, das wäre da schon ein wichtiger Punkt. Also das Thema in der Erziehung, da geht schon noch einiges als Prävention. Und dann geht es aber natürlich darum, gesellschaftliche Ächtung, dass wir eben jetzt so weit
die
sind.
Die ist doch eigentlich da, oder? Diese gesellschaftliche Ächtung ist doch eigentlich da. Das ist etwas, was wir auch in der Berichterstattung oft erleben, wenn man sagt, es gibt den Vorwurf, in dem Moment, wo er öffentlich wird, ist es für den vermeintlichen Täter kein Spaziergang mehr. Ich glaube, das darf man sagen, auch bei
genau, das hat sich verändert. Das hat sich verändert und das ist gut so. Das war aber sozusagen vor MeToo und anderen Dingen war es aber auch noch anders. Und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Wie wir wissen, Geschichte läuft ja nicht immer nur voran, sondern es ist auch so, dass das muss auch gehalten und getragen werden. Das ist schon wichtig.
Haben wir eigentlich einen Flashback oder Rollback gerade? Seit Trump frage ich mich immer, seit Grab Her by the Pussy ist in mir was zerbrochen. Also haben wir eigentlich wie heißt denn das richtige Wort dafür? Also so ein Rückschlag. Ab und zu mal ein deutsches Wort benutzen.
Also das ist schon sehr antagonistisch. Also auch wenn Sie was weiß ich auf TikTok oder so schauen, dann haben Sie auch durchaus beides. Ja, also das andere sozusagen hat schon auch nach wie vor Anhänger und so. Und deswegen ist das schon etwas, worum es jeden Tag nochmal darum geht zu klären, auf welcher Seite stehst du. Und das ist nicht okay. Das ist wichtig.
Sagen Sie, Sie haben einen Sohn. Was haben Sie ihm mitgegeben Richtung, wie behandelt man Frauen?
Ich habe ihm mitgegeben, dass Gleichberechtigung wichtig ist, dass sich auf Augenhöhe begegnen wichtig ist und dass das eben auch für ihn viel attraktiver ist, als wenn es da ein Oben-Unten-Verhältnis gibt oder ein Machtverhältnis. Weil es ja auch viel anregender ist, wenn man sich mit jemandem auf Augenhöhe unterhalten kann und austauschen kann und sein kann einfach so. Weil wie viel einsamer bin ich, wenn ich nicht alles mit der anderen Person teilen kann, wenn ich sozusagen nicht auf Augenhöhe mich mit der Person begegnen kann, was verliere ich, ja, und auch an Hilfemöglichkeiten verliere ich, wenn ich das nicht habe. So. Und deswegen ist, glaube ich, das Entscheidende. Auf Augenhöhe und einvernehmlich.
Auf Augenhöhe und einvernehmlich. Besser kann man das Gespräch eigentlich gar nicht beenden. Das ist, ich wünschte, wir sprechen so in einem Jahr wieder, wenn Sie die Ergebnisse der Studie haben. Ich glaube fest ans Matriarchate. Von daher vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja,
Dankeschön. Merci.